FAZ Digitec.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitec Podcasts, in dem wir uns für die interessanten Dinge der Gegenwart und der Zukunft interessieren. Heute geht es um ein Thema, das viele Eltern umtreibt, fast wie kein anderes. Doch erstmal möchte ich wie immer vorstellen, mit wem Sie heute sprechen, wem Sie zuhören können. Mein Name ist Alexander Armbruster, ich bin Wirtschaftsredakteur der FAZ. Außerdem am Mikrofon Carsten Knob, unser Chefredakteur für digitale Produkte. Hallo Carsten.
Hallo Alexander.
Und als Gast haben wir heute eingeladen Lisa Becker, die Bildungsexpertin aus unserer Wirtschaftsredaktion, denn genau darum wird es gehen. Hallo Lisa.
Ja, hallo Alexander, hallo Carsten.
Es geht um Bildung, und zwar um digitale Bildung in der Schule. Und da ist eine Frage, wie ich schon sagte, die viele Eltern umtreibt: Lernen die Kinder in Deutschland eigentlich genug über Computer und IT, wenn sie heute in die Schule gehen, Lisa?
Also, das ist, kommt natürlich auf den Standpunkt an. Ich würde sagen, mit Blick auf das, was gerade in der Wirtschaft so passiert, ja, was überhaupt in der Welt passiert, die fortschreitende Digitalisierung, nein, sie lernen nicht genug über die digitale Welt in der Schule. Das läuft sehr schleppend. Ich beschäftige mich schon seit einigen Jahren mit dem Thema. Das geht so ein bisschen voran, aber mein Gefühl ist, oder meine Beobachtung ist, Gefühl ist da vielleicht das falsche Wort, dass es nicht passiert, also dass es sehr schleppend bisher vorangeht.
Wenn du davon schleppend sprichst, gibt es einfach zu wenig Informatikunterricht oder werden einfach nicht die wichtigen Themen angesprochen?
Also man muss da vielleicht ein bisschen differenzieren. Das eine ist ja Informatikunterricht, ja, und das andere ist Lernen mit digitalen Medien, über digitale Medien in der Schule. Informatikunterricht fristet sicherlich ein Nischendasein in Deutschland, auch im internationalen Vergleich. Und aber auch das Lernen, man könnte ja sagen, okay, das ist das eine, aber Lernen mit und über digitale Medien, auch das ist noch im internationalen Vergleich unterentwickelt, liegt natürlich ganz klar auch daran, dass die Schulen noch nicht entsprechend ausgestattet sind.
Mit Computern,
Mit WLAN, mit Computern und überhaupt mit der ganzen technischen Ausstattung, die es dafür braucht.
Ja. Carsten, technische Ausstattung ist das eine. Das zweite sind ja die Lehrer, die das auch unterrichten müssen und damit auch zurechtkommen müssen, um es den Kindern beizubringen. Fehlt es daran auch?
Also es fehlt ganz bestimmt an ausreichend vielen Lehrern, die in der Lage sind, Informatikunterricht zu geben. Natürlich auch gar nicht so einfach. Also Menschen, die das können, sind jetzt nicht nur beim Staat als Lehrer heiß begehrt, sondern auch in der Wirtschaft. Und dann muss man sich sehr genau überlegen, gerade auch mit Blick auf finanzielle Einkunftschancen, ja, wohin man geht. Also steckt schon viel Überzeugung drin, denke ich, wenn man da eine Begabung hat, dann eine Lehrerausbildung zu machen und dann mit dem zweiten Staatsexamen in Schuldienst zu gehen, in den Schuldienst zu gehen. Das ist das eine. Das andere ist natürlich so overall über alle Lehrerinnen und Lehrer hinweg müsste man bestimmt sehr viel mehr in Weiterbildung investieren. Es geht ja nicht nur um diejenigen, die Informatik im engeren Sinne unterrichten, sondern letztlich um alle Lehrerinnen und Lehrer, die wie jeder Arbeitnehmer, der in die digitale Welt hineinarbeiten muss, die sich so sehr verändert, weitergebildet werden muss, natürlich auch da vom Staat, von den Schulbehörden viel mehr für die Weiterbildung getan werden müsste. Denn ich denke, da sind wir uns hier am Tisch alle einig und wahrscheinlich auch die Hörerinnen und Hörer. Das Geld, über das wir gleich noch reden, für die technische Infrastruktur ist natürlich extrem wichtig. Aber wenn nicht die Lehrer da sind, die dann auch kompetent nutzen können, diese Möglichkeiten, dann ist das Geld falsch ausgegeben. Es gehört beides zusammen. Und da gibt es viel aufzuholen. Und ich möchte hier aber auch ausdrücklich sagen, dass es selbstverständlich in Deutschland ganz viele Lehrer gibt, die in Eigeninitiative sich dort fortbilden und für ihre Schülerinnen und Schüler tolle Sachen auf die Beine stellen. Das ist hier jetzt ausdrücklich nicht gemeint, ja, sondern es geht darum, dass ich finde, dass das zu viel auf Eigeninitiative beruht und der Arbeitgeber, also in dem Fall der Staat, für die Lehrer da mehr tun muss.
Jetzt machen wir das mal konkret, Lisa, und fangen mal einfach in der Grundschule an, in der ja die Kinder klassischerweise überhaupt erstmal lesen lernen, rechnen lernen, schreiben lernen. Wenn da, erstens ist da, ist schon richtig, auch anzufangen, Computerbildung zu vermitteln. Und zweitens sollte das eigentlich separat von diesen Grundfähigkeiten sein. Das heißt, dass sie neben diesen Grundfertigkeiten das lernen, oder sollten sie eher lesen, schreiben, rechnen, eben heute nicht mehr mit Heft und Stift und Tafel und Kreide lernen, sondern mit Tablet und Smartphone?
Also, was man von Experten hört, ist, dass ich denke, dass man das integrieren muss. Ja, also ich denke schon ab der Grundschule, auf jeden Fall. Denn Kinder haben eben heute schon sehr früh digitale Medien zur Verfügung, auch im Elternhaus. Und diese Tatsache muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Und in der Grundschule würde es dann sicher sehr stark einfach auch um Medienkompetenz gehen, ne? Dass man einfach lernt, dass man digitale Medien nicht nur konsumiert, sondern dass man sie auch produktiv anwenden kann. Denn man kann ganz tolle Sachen damit machen. Ich gehe übrigens so weit, dass das auch schon für den Kindergarten gilt. Also,
okay.
Ja, also ich würde da noch früher anfangen und schon im, weil eben auch schon sehr kleine Kinder schon unter 6 Jahren Umgang mit digitalen Medien haben. Also geht es um einen guten Umgang damit und gleichzeitig kann man eben auch mit digitalen Medien wirklich was lernen. Aber natürlich.
Kannst du da mal ein Beispiel sagen, was man zum Beispiel da lernen kann, und auch ein Beispiel, was so ein guter Umgang, den man schon früh lernen muss, was das zum Beispiel ist? Dass man nicht zu viel.
Ja, das, also zum einen geht es natürlich um Zeit, ja, ja. Dass man auch lernen kann, lernt, dass man das Ding auch mal weglegen kann, ja. Und es geht natürlich auch darum, dass man damit gute Sachen machen kann. Ne? Man kann zum Beispiel man kann Filme machen, man kann Videos produzieren, man kann ja, einfach auch sehr produktiv mit digitalen Medien umgehen. Man kann, es gibt tolle Apps, ja, das weiß man auch, ja, da, mit denen man, die zertifiziert sind, da kann man sich erkundigen. Gute Pädagogen wissen das auch, damit kann man lernen. Also es ist so beides. Das eine ist das gute Lernen mit den digitalen Medien, das andere ist der kompetente Umgang damit. Nicht, was ist zu viel, was ist zu wenig, aber es ist eben, es geht überhaupt nicht darum, dass die digitalen Medien das andere verdrängen. Also man weiß ja auch, dass Handschreiben, das Schreiben mit der Hand was ganz Wichtiges ist, ja. Und ein guter Lehrer, der das im Griff hat und darüber was weiß, ja, und da vielleicht gut fortgebildet wurde, der wird das immer auch entsprechend parallel einsetzen, ja.
Digitale Medien. Wenn ich das ganz kurz sagen darf. Bin ganz froh, dass Lisa das schon bis zur Kita ausgeweitet hat. Weil erst heute hat mir eine Leserin erzählt, die hat einen 2-Jährigen daheim, der kann also noch längst nicht alle Wörter so aussprechen, wie sich's gehört. Ein paar Buchstaben fehlen noch. Aber was passiert, wenn man Hey Siri sagt? Das hat der 2-Jährige schon längst raus und spielt damit auch schon rum. Und natürlich dieses Wischen und Ziehen, wie man heutzutage ein Handy bedient, haben die ja auch sofort raus. Wenn man das nicht sofort mit adressiert und diese Fähigkeiten im positiven Sinne irgendwie mit einbaut, macht man, glaube ich, auch was falsch, also ausdrücklich bekräftigen.
Also ich, vielleicht kann ich ganz kurz mal erzählen, ich war in einer Kita in Rheinland-Pfalz, die da absolut vorzeigemäßig ist und da auch schon Preise gewonnen hat. Und was Interessanteste an der Sache war, dass man zuerst mal gucken musste, wo die Tablets überhaupt sind. Also das war überhaupt nicht, ne, dass man da reinkommt und alle hängen am Tablet oder am Smartphone, sondern die Leiterin hat was ganz Tolles gesagt. Sie hat gesagt, wir haben die Geräte entzaubert. Ja? Also wir haben einfach, wir wissen, wie ein guter Umgang damit ist. Wir bringen das den Kindern bei und die sind dann gar nicht mehr so scharf darauf. Die nehmen die dann, die machen einfach auch ganz viel anderes. Ja, aber sie lernen einen kompetenten Umgang.
Die haben sozusagen damit Regeln vereinbart, dass wie man das benutzen
sowieso
kann, so wie
auch,
man wie genau man manche andere Geräte benutzt oder Sachen, die dann zur Verfügung stehen.
Und auch zeitlich, genau. Und wenn man nur konsumiert, dann ganz wenig, je nach Alter, nur ein paar Minuten, sage ich jetzt mal, am Tag. Ja. Und wenn man aber produktiv damit was macht, ja, vielleicht einen Film dreht oder sonst was, dann geht es auch mal ein bisschen länger. Also, dass man auch den Unterschied sieht, ja, was positiv ist und was vielleicht ja ein bisschen eingeschränkt werden sollte.
Erleichtern denn solche digitalen Medien eigentlich das was sich ja viele Lehrer auch wünschen, auch viele Eltern wünschen, dass jedes Kind so schnell lernen kann, wie es es eben kann. Es gibt ja, wenn du ansonsten so eine Klasse hast, da sitzen 25 Kinder drin, da gibt es ja oft welche, die lernen halt sehr schnell, andere, die lernen schwächer. Die Lehrer sind aber irgendwie müssen dann versuchen, so ein Mittel zu machen für alle, dass irgendwie das Ganze funktioniert. Macht das das leichter, wenn man digitale Medien einsetzt, dass sozusagen die Schüler sich individuell so schnell weiterentwickeln können, wie sie es eben schaffen?
Genau, das ist ja in aller Munde, der differenzierende Unterricht, ja, dass jeder nach seinem Entwicklungsstand lernt. Ich würde ein bisschen davor warnen, zu sagen, dass dann man nimmt digitale Medien und dann geht das ganz easy, ja, sondern sie sind ein Mittel, sie sind eine Möglichkeit, das zu implementieren. Und so manche sind ein bisschen skeptisch, sagen, dann steht der Lehrer nur noch daneben, der hat nichts mehr zu tun. Das ist aber ganz im Gegenteil so. Klar, man kann das, ne, man kann das dafür nutzen, da gibt es ganz große Chancen, aber es ist immer der Lehrer first, sage ich jetzt mal. Also der Lehrer wird nicht überflüssig. Auch wenn er dann zu sowas wie einem Lernbegleiter wird, muss er genau wissen, wo seine Schüler stehen. Wo er nochmal eingreifen muss. Aber es geht schon in die Richtung, dass die Schüler natürlich altersgemäß, ja, mit zunehmendem Alter auch immer mehr Verantwortung für das eigene übernehmen, das eigene Lernen. Aber der Lehrer muss wirklich. Also der wird nicht arbeitslos, ganz im Gegenteil, der ist genauso gefragt wie in der analogen Welt. Ja.
Also nehmen wir als erstes Fazit mal mit, digitale Bildung ist ein Riesenthema und zwar nicht erst in der Oberstufe oder in der Mittelstufe, sondern schon im Kindergarten und in der Grundschule in jedem Fall. Jetzt geht es da, Carsten, momentan auch ums große Geld und um die große Politik. Da gibt es eins, das müssen wir vielleicht am Anfang noch mal kurz erklären, was es ist, einen sogenannten Digitalpakt Schule. Kannst du da mal ganz kurz sagen, was das ist und warum es da eigentlich gerade Streit gibt?
Und zwar so richtig.
Ja.
Das muss man sich mal vorstellen. Da hat also eine Bundesregierung im Bundestag ein Programm beschlossen, eben diesen Digitalpakt Schule, für den 5 Milliarden Euro bereitstehen und die sollten von Januar 2019 an,
also von jetzt an,
von jetzt, sollten die deutschen Schulen 5 Milliarden Euro bekommen, um in ihre technische Ausrüstung investieren zu können und das Geld ist bitter nötig. Und der Bundesrat war dann nach dem Bundestag dran und musste darüber entscheiden und hat in seiner letzten Sitzung vor Weihnachten am 14. Dezember das ganze Ding abgelehnt und zum Vermittlungsausschuss geschickt. Das heißt, diese 5 Milliarden Euro fließen erstmal nicht.
Was ja kontraintuitiv ist vielleicht, weil man sagen kann, okay, warum lehnen denn die Länder eigentlich so viel Geld ab, was jemand ihnen geben möchte?
Sie finden das natürlich ganz schön, dass ihnen jemand Geld geben möchte, zumal in dieser ersten Runde des Programms, und jetzt nähern wir uns des Pudels Kern, hätte der Bund das zum allergrößten Teil selber bezahlt. Aber nach dem Aufbrauchen dieses Geldes wäre es dann im Rahmen eines solchen Digitalpakts dazu gekommen, dass danach 50-50 gemacht worden wäre. Und das war den Ländern überhaupt nicht recht. Wir erinnern uns, in der Bundesrepublik Deutschland ist Bildung Ländersache. Das ist verfassungsrechtlich so geschützt und vorgesehen aus guten Gründen unserer dunklen Vergangenheit. Und die Länder sind dagegen, dass für diesen Digitalpakt Schule eigens das Grundgesetz, also unsere Verfassung, geändert wird und sehen sich ihrer finanziellen Kompetenzen an der Stelle beraubt, weil sie eben nicht mehr die vollständige Hoheit jetzt in den Folgejahren hätten über ihre Geldausgaben. Wieso? Und da waren sie sich einig, ja, weil also eben die Hälfte dessen, was künftig in diesem Pakt ausgegeben wird, von den Ländern hätte bezahlt werden müssen. Und jetzt.
Aber es könnte doch dann trotz allem jedes Land sagen, okay, ich will aber diese Hälfte jetzt nicht bezahlen, dann würde natürlich der Bund auch nichts dazugeben.
Ja, aber
dieses Land,
das
wenn ich es richtig verstehe. Und dann würde es halt.
Gut, also das war aber nicht Bestandteil dieses Digitalpakts, der da beschlossen werden sollte, sondern da war es halt anders. Ja, das war schon eine Verpflichtung, dann auch weiterzumachen.
Okay, das ist
und davon, also angeblich oder tatsächlich waren die Länder davon überrascht, überrumpelt worden, das sei vorher nicht abgesprochen gewesen. Der Laie staunt, ja, dass man so Gesetze machen kann, wenn es denn so stimmt. Und selbstverständlich ist es vielleicht ganz gut, nochmal drüber nachzudenken, ob man die Verfassung dafür wirklich ändern muss. Der Föderalismus in Deutschland hat schon auch viele Vorteile. Man muss nicht immer gleich für alles das Kind mit dem Bade ausschütten. Jetzt ist es im Vermittlungsausschuss gelandet und wer weiß, vielleicht kommt am Ende ja auch ein Kompromiss dabei raus, mit dem dann alle leben können. Aber es bleibt als Status quo im Hier und Jetzt, das Geld fließt nicht. Und das deutsche Gemeinwesen beruht ja nicht nur auf dem Bund und den Ländern, sondern die Kommunen spielen ja auch noch eine Rolle als dritte Gebietskörperschaft. Und jeder von uns, wir waren alle auf der Schule und einige haben Kinder auf der Schule und wir wissen alle, dass das dann eine Schule zum Beispiel der Stadt Frankfurt ist.
Ja.
Ja. So. Und die Städte sind stinksauer, weil die waren natürlich ganz salopp gesagt heiß auf das Geld für ihre Schulen und müssen jetzt warten. Und der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat darauf auch mit sehr viel Unverständnis reagiert. Nun hätten die natürlich auch selber nichts dazu bezahlen müssen. Für die wäre ja immer der Bund oder das Land dann halt eben eingesprungen, um in die Schulen zu investieren.
Jetzt hast du schon gesagt, Vermittlungsausschuss, ist denn eine Lösung eigentlich dann schon absehbar oder eigentlich noch gar nicht?
Ist noch zu frisch. Also das war die letzte Sitzung vor Weihnachten, am 14. Dezember und jetzt ist es einfach noch zu früh. Ich habe dazu noch nichts Neues gehört. Es ist einfach Stillstand. Und also das heißt, das Geld fließt nicht. Und dann ist natürlich auch immer noch die nächste Frage, für was gebe ich es denn eigentlich aus? Da gibt es auch noch einige Schwierigkeiten. Also in wie kommt jetzt also die moderne Lernsoftware zu den deutschen Schülerinnen und Schülern? Auf welchem technischen Weg? Über eine Bildungscloud oder über dezentralere Lösungen? Wie funktioniert das alles mit dem Datenschutz? Es gibt da Diskussionsbedarf an x Baustellen und es ist nichts aufgeräumt und wir verlieren ohne Ende Zeit. Und wer jetzt Kinder in der Oberstufe hat, die das mitbekommen haben, was da im Dezember passiert ist, die haben natürlich auch die Schnauze voll, weil, Entschuldigung, sie sagen, das dauert jetzt so lange, dass wir garantiert nichts mehr davon haben. Und die haben halt den Status quo erlebt. 99% der Schulen in Deutschland haben Kreide und 97% der Schülerinnen und Schüler haben ein Handy.
Nee, man muss sich ja auch mal klar machen, wenn jetzt die 5 Milliarden tatsächlich vielleicht Mitte des Jahres tatsächlich kommen, weiß man ja nicht. Ne? Also ich glaube, im Februar soll es noch mal eine Sitzung geben, irgendwie Vermittlungsausschuss. Und vielleicht, das Spannende ist ja, alle wollen ja die Digitalisierung der Schulen. Ne? Aber es scheitert eben an diesen föderalistischen Fragen sozusagen. Aber selbst wenn das Geld dann fließt, ja, ist ja eine ganz große Frage, wie wird es dann verteilt? Also einmal ist wohl relativ klar, wie es in die Bundesländer kommt. Da gibt es so einen Königsteiner Schlüssel. Nach Steuerkraft und Einwohnerzahl wird es verteilt. Ja? Aber die Frage ist ja dann, wie kommt es an die einzelne Schule? Wird das mit der Gießkanne dann? Wenn man das rechnerisch macht, gibt es für jede Schule 25.000 Euro über 5 Jahre.
Das ist natürlich lächerlich.
Das ist lächerlich, ja. Selbst wenn die Länder dann noch ein bisschen was drauflegen oder, ich meine, die sind ja dann für pädagogische Konzepte, Lehrerfortbildung, da haben die wahrscheinlich genug mit zu tun, zuständig, ja. Wie kommt das dann an die Schule? Müssen die Schulen schon ein pädagogisches Konzept haben? Also da ist noch nicht so viel. Da gibt es natürlich so ein paar Leuchtturmschulen, aber ne, Einzelinitiative der Lehrer hast du eben auch zu Recht lobend erwähnt. Da gibt es ja auch ganz tolle Lehrer, die sich auch auf Twitter in irgendwelchen Chats jeden Dienstag treffen und da die tollsten, modernsten Sachen diskutieren. Ja. Aber kommt das dann sozusagen an die Schulen über, dass man schon so ein Konzept hat oder soll man das mit der Gießkanne verteilen? Ne? Und da streiten sich die Fachleute im Moment. Ja.
Was steht denn in einem guten Konzept drin?
In einem guten Konzept für eine Schule?
Ja, wenn es jetzt um Digitalisierung geht. Was würdest du sagen, was jetzt eine Schule, die das macht, was die 2, 3 wichtigsten Sachen sind, die sie sich überlegen müsste?
Ich kann ja erstmal mit der blanken Technik anfangen.
Ja.
Also die Schule muss erstmal an eine moderne Glasfaserleitung angeschlossen werden. Punkt 1. Dann muss in dem ganzen Schulgebäude müssen auf den Etagen WLAN-Router installiert werden, damit die Lehrerinnen und Lehrer, aber natürlich auch ihre Schüler in dieses drahtlose Internet gehen können, in einen geschützten Bereich, ja, auch unter Berücksichtigung dessen, was man da an Datenschutz betreiben muss, um überhaupt erstmal zu surfen. Dann erst in dem Moment, wo das gewährleistet ist, habe ich überhaupt die Möglichkeit, für das zu machen, was dann die Lehrerinnen und Lehrer eventuell umsetzen können. Und dann müsste man sich nochmal darauf verständigen, dass diese Technik, die da installiert ist, zunächst völlig inhalteneutral ist. Also denen ist es den Routern und den Computern und den Tablets und dem Glasfaserkabel ist völlig egal, welche Inhalte dadurch geleitet werden. Und an der Stelle kommen jetzt die Lehrer ins Spiel, die auf der Basis dieser neuen technischen Möglichkeiten dann natürlich ein Konzept entwickeln müssen.
Mhm. Aber ich habe ein bisschen Schwierigkeiten, jetzt da drei Punkte zu nennen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, es ist wirklich eine Frage zuerst mal der Ausbildung, der Fortbildung, ja, des einzelnen Lehrers. Ich würde auch so ein bisschen, also ich habe so das Gefühl, es geht am besten, wenn so die ersten einzelnen Lehrer da anfangen und, also das höre ich so aus Schulen, und dann ihre Kollegen fortbilden. Ne? Das
so ist dann als so, Grassroots-Bewegung, genau, das ist so eine, im Lehrerzimmer.
Also ich habe ein bisschen Sorge, wenn das dann von oben kommt und dann funktioniert das nicht so richtig, sondern es funktioniert, indem man eben es eine Gruppe gibt, die anfängt und dann interessieren sich die anderen dafür und dann wird das irgendwie weitergegeben. Aber wirklich das große, große Thema ist die Lehrerfortbildung. Also das sagen wirklich alle, ja. Es gab letztens noch mal eine Studie von der Uni, die gesagt hat, noch heute kaum ein Lehrer macht Examen und hat wirklich Kenntnisse über das Lehren mit digitalen Medien bekommen. Also das hat sich wirklich noch nicht verändert. Da ist ganz, ganz großer Handlungsbedarf.
Dafür, dass die Überlegungen von unten kommen sollten für jedem Einzelnen, spricht ja wahrscheinlich, dass jeder Lehrer natürlich sein Fach, wie es jetzt ist, am besten kennt, auch den praktischen Unterricht vielleicht besser kennt als natürlich Politiker oder wer auch immer, dann darüber entscheidet und dann einfach überlegen kann, wie er im Geschichtsunterricht jetzt einsetzt oder in Mathe oder wie es halt nicht so gut ist.
Genau, und es geht ja, wie gesagt, auch nicht darum, dass jetzt das analoge oder das Lernen mit analogen Mitteln durch das digitale Lernen mit digitalen Medien ersetzt wird, sondern es geht immer nur um die sinnvolle Ergänzung. Und man weiß auch aus einer Studie der TU München, dass es am besten ist, wenn man eben beides parallel macht. Aber es ist immer wirklich der Lehrer, der die Kompetenzen haben muss, der wissen muss, der es in der Hand haben muss, wie er das parallel einsetzt und wann er es fruchtbar einsetzt und wann nicht. Ja.
Auf was müssen denn die Eltern eigentlich achten, wenn sie möchten, dass ihre Kinder digital ausgebildet werden? Man kann ja immer sagen, die Schule hat natürlich den Bildungsauftrag oder der Staat hat den Bildungsauftrag, die Schulen sollen das vermitteln. Jetzt stehen aber natürlich auch Eltern vor ganz praktischen Fragen. Ich noch nicht so direkt, meine Kinder sind noch klein, 3 und 5 Jahre alt erst, aber natürlich frage ich mich auch schon, wann soll ich denn meinem Kind das erste Smartphone kaufen? Wie oft soll denn das Kind heute das Smartphone benutzen? Finde ich es gut später, wenn das Kind das Smartphone mit in die Schule nimmt, was ja einerseits vielleicht eine gute Idee ist, weil ich dann auch mal vom Kind schnell gesagt bekommen kann, Papa, ich komme heute später oder hier fällt die Stunde aus oder kannst du mich mal abholen oder sowas. Andererseits weiß ich, dass es durchaus Kritik daran gibt und eine Diskussion, ob es so eine gute Idee ist, Smartphones in der Schule zuzulassen.
Es gibt ja auch. Ja, in Frankreich haben die da eine sehr dezidierte Meinung zu.
Genau, ja, mit dezidierter Meinung. Es wird dort verboten und wieder ausgeschlossen. Wie seht ihr das denn eigentlich?
Tja, also vergiss es, deinen Kindern das wegnehmen zu wollen ab einem gewissen Alter. Und ich würde das jetzt mal, wenn du Glück hast, fängst mit der 5. Klasse an und nicht schon vorher.
Okay.
Und aber spätestens mit dem Wechsel in die weiterführende Schule wird das Kind vom sozialen Leben der Klasse ausgeschlossen, wenn es kein Handy hat, das WhatsApp-fähig ist. Dann könnte man jetzt ja sagen, eigentlich dürfen die das in dem Alter noch gar nicht. Also es ist einfach die blanke Realität, dass du ab der 5. Klasse mit dem Kind nicht mehr kommunizieren kannst, wenn du es nicht über WhatsApp ansprechen kannst. Dann werden einige Hörerinnen und Hörer dabei sein, die sagen, um Gottes Willen, ja, was redet der da?
Ja, so schlimm ist es ja wohl nicht.
Bei mir geht es ja doch noch anders, aber ich glaube, die breiteste Mehrheit muss mit ihren Kindern so verfahren und es ist auch nicht schlimm. Also die Kinder machen das schon.
Die sitzen dann auch nicht die ganze Zeit im Unterricht und gucken so nebenher.
Was ja im Unterricht, das ist doch eh nicht erlaubt. Also im Unterricht ist es doch eh nicht erlaubt.
Wo kommt es da hin?
Ja, in den Ranzen.
Also ich höre ein bisschen von Kindern aus weiterführenden Schulen, dass das Handyverbot da ziemlich wenig bringt, dass das nämlich unter der Bank benutzt wird. Und ich glaube, dass so ein Handyverbot sehr kontraproduktiv ist. Ja, dann wird das Handy, also wenn es deshalb geschieht, weil man das Handy verteufelt, weil man sagt, das ist ein böses Teil, ja, dann fangen die Kinder an, dann gibt es einen Protest und dann versuchen sie es irgendwie zu benutzen. Ja, und wenn aber eine Schule anfängt, wirklich ein Konzept zu haben, ein digitales Konzept und produktiv damit umgeht, die Schulen, aus den Schulen höre ich Gutes. Ne? Da gibt es sowas. Was weiß ich, man hat ein Handyhotel, ne? Dann sagt der Lehrer, wir legen jetzt mal das Handy irgendwie in dieses Hotel und wenn wir es brauchen, benutzen wir es produktiv, ja? Mhm. Also von Schülern, wenn ich solche Schulen besuche, höre ich dann auch, ah, hier gibt's einen coolen Umgang mit dem Handy. Die nehmen das ernst, die verteufeln das nicht und dann sind die Schüler auch ganz anders bereit, damit wirklich auch, ja, es wegzulegen, ja, und auch damit produktiv umzugehen. Und es ist so ein bisschen, also meiner Ansicht nach ist so ein generelles Handyverbot, also das einfach nicht wirklich durchdacht ist. Ja, es ist eigentlich eine Art Hilflosigkeit der Lehrer. Ja, ja? Die wissen einfach nicht damit, was sie damit machen sollen und dann verbieten sie es. Und dann, dann verwenden es die Schüler irgendwo in der Pause unter der Bank, in ihrer Tasche, auf den Toiletten und ja. Also
aber sozusagen die Leute, die es kritisieren, sagen halt, das lenkt halt ab. Die verteufeln es ja nicht, die sagen ja nicht, das ist jetzt eine ganz böse und schlechte Erfindung. Die sagen einfach, es lenkt mich ab. Und ich erinnere auch an ein Streitgespräch, das auch sehr viele Leute interessiert hat, auch online, was zwei Universitätsprofessoren geführt haben in der FAZ und der eine, der glaube ich ausdrücklich sagt, bei ihm in der Vorlesung sogar, da gibt es sowas nicht, er möchte, dass das alles draußen bleibt und so, weil er gerne möchte, dass die Leute halt ihm zuhören.
Ist ja auch okay und trotzdem, also wenn ich in der Gesellschaft ein komplettes Verbot ausspreche, dann ist das, finde ich auch, bin ich komplett bei Lisa, ein Ausdruck von Hilflosigkeit und ich denke, dass also der bessere Weg ist, sich intelligente Lösungen zu überlegen, wie man das integrieren kann. Da du aber gefragt hast eingangs, was können Eltern tun und wir ja eigentlich über das Thema Schule sprechen, lass uns noch mal kurz bei der Schule bleiben und was Eltern tun können.
Ja.
Geh mal in eine Fördervereinssitzung eines deutschen Gymnasiums und auf so einem Gymnasium sind ja hunderte Schüler, vielleicht auch manchmal mehr als 1000. Es gibt also auch entsprechend viele Eltern. Faktor 2 könnte man sagen. Und diese Fördervereine haben so derartige Probleme, genug engagierte Eltern zu finden, die bereit sind, sich in diesen Vereinen zu engagieren. Es gibt schon noch welche, die dann, wenn das Kind eingeschult wird in die 5. Klasse, so einen Mitgliedsantrag ausfüllen und dann da den Standardbeitrag hinein bezahlen. Das machen schon noch einige. Aber das war's dann auch. Und wenn dann eingeladen wird zu so einer Sitzung von so einem Verein, der dann wirklich in der Schule, wenn man da mal genauer hinguckt, für eigentlich das Öl ist, das dafür sorgt, dass da überhaupt ein Schulleben stattfindet, ganz analog. Ja. Mhm. Und dann natürlich zunehmend auch digital, weil mit Glück werden dann da ja noch viel mehr Spenden eingesammelt und dann kann vielleicht auch mal investiert werden in eine modernere Schulausstattung. Und dann kann ich ja selber dafür sorgen, dass an der Schule, wo meine Kinder hingehen, halt vielleicht sich doch ein bisschen mehr tut. Hör mal, da gibt es jede Menge Sitzungen, da kommen nicht genug Leute, um einen neuen Vorstand zu wählen. Und bevor man jetzt über die Politiker schimpft, die nichts auf die Reihe bekommen, ja, und dann fließt das Geld nicht und dann verhakt man sich und es ist in Deutschland sowieso alles schlecht, dann sollte man sich wirklich mal überlegen, ob man sich genug für das interessiert, was die Kinder da Tag für Tag erleben, jenseits der Noten und dem nächsten Stressgespräch mit dem Lehrer, warum er eine 4- oder eine 5 oder irgendwas gegeben hat, sondern wirklich mal selber sich engagieren für dieses Schulleben. Und ich glaube, wenn man da so ein bisschen ins Nachdenken kommt, wird man merken, oh Mann, mit wenig Aufwand könntest du da echt viel, viel mehr tun. Es muss nicht immer der Staat sein. Bildungspakt hin oder her. Das können die Eltern auch tun.
Also insgesamt finde ich ganz wichtig, auf die Eltern auch zu gucken. Ne? Also klar, Schule wichtig und ist natürlich eine wichtige Institution, wo man viel lernen kann. Aber die Eltern können sich auch nicht rausziehen in der Medienerziehung ihrer Kinder. Ja, gerade mit den kleinen Kindern. Also man weiß auch, wer sich gut auskennt mit der digitalen Welt, die Eltern, die setzen auch viel bessere Grenzen und Regeln. Ne? Und
sind auch sprechfähig, können mit den Kindern darüber reden und verstehen, worum es geht.
Und ganz wichtig, das finde ich immer ganz, ganz wichtig. Ich treffe viele Eltern, die sagen, oh Gott, was macht mein Kind da? Das ist ja ganz furchtbar. Ja, und dann gibt es so eine Frontstellung in der Familie. Und das ist, glaube ich, das Allerschlechteste, was passieren kann. Also es ist ganz wichtig, dass man als Eltern sich dafür interessiert, was sein Kind da macht. Ja, dass man es vielleicht mal fragt. Ja, da wird man auch merken, die erzählen da auch gerne davon. Ja, und dann dann kriegt man erstmal, kann man das überhaupt mal einschätzen, dann kriegt man vielleicht mit, dass die gar nicht nur doofe Sachen machen, sondern vielleicht YouTube-Videos auf Englisch gucken. Ja, das erlebe ich zu Hause. Da werden massenweise YouTube-Videos auf Englisch geguckt. Ja. Und das bringt natürlich auch was. Ja, da ist ja auch nicht nur alles nicht nur blöd. Und wenn mal was Blödes passiert, ja, mal ein blödes Foto gepostet hat oder so, dann geht man doch nicht zu Eltern, von denen man weiß, die sowieso sagen, du machst ja da nur blödes Zeugs. Ja? Aber wenn die Eltern, wenn man zu denen Vertrauen hat, dann geht man dahin und dann kann man auch reagieren. Also diese Frontstellung und das zu verteufeln, das ist, finde ich, wirklich ein ganz, ganz schlechter, ganz, ganz schlechter Weg auch in der Erziehung. Ja.
Und ich glaube, man muss ja auch nicht das Ziel haben, dass wirklich alle Schulen auf dem gleichen Stand sind oder so, oder dass man das als Strategie oder man kann es ja irgendwo reinschreiben, aber es wäre ja auch schon viel getan, wenn einfach jeder so das macht, was er gerade unter seinen Umständen einfach kann und dann kann halt der eine ein bisschen mehr, die eine Schule kann ein bisschen mehr, die einen anderen ein bisschen weniger. In der einen Schule gibt es vielleicht plötzlich in der Klasse sind drei Eltern, die ITler sind, die dann sagen, okay, ich mache jetzt hier auch mal selbst irgendein Projekt und erkläre was. In der anderen ist es nicht so, aber da gibt es natürlich auch eine ganze Reihe von Möglichkeiten, die man da persönlich ausschöpfen kann. Ich wollte eine Sache nochmal kurz vorstellen, weil du jetzt gesagt hast, du hast viel Kontakt auch zu Schulen und zu Eltern. Es liegt natürlich auch daran, dass du ein tolles Projekt für unsere Zeitung betreibst, das wir auch hier vielleicht mal ganz kurz vorstellen wollen. Vielleicht machst du es gerne selbst, wo sogar Kinder in der FAZ schreiben dürfen.
Genau, die sogar noch ganz gerne Zeitungen sogar lesen.
Ja.
Also die kriegen ein Jahr lang die Zeitung. Das sind Oberstufenschüler. Ne? Das Projekt heißt Jugend und Wirtschaft. Haben wir es schon seit jetzt fast 20 Jahren. Und die kriegen ein Jahr lang die Zeitung. Sollen und machen sie auch im Unterricht damit arbeiten. Insbesondere im Wirtschaftsteil. Sind oft Wirtschaftskurse. Und dann sollen sie auch Artikel schreiben für die Zeitung. Und die Besten kommen in die Zeitung. Und das ist ganz spannend. Die kommen auch zu mir zu Besuch. Ich hatte gerade eine Klasse und dann habe ich auch gefragt, wie ist das jetzt in der digitalen Welt? Ihr habt dann jetzt eine Zeitung zu Hause im Briefkasten und da habe ich ganz positive Reaktionen bekommen. Also die fanden das irgendwie, ja, sie sitzen dann morgens am Frühstückstisch und dann blättert sich durch die Zeitung und lese ein paar Artikel. Also das ist, selbst die digitalen Schüler sind dann noch sehr,
haben bereit. Die lesen nicht nur FAZ.net, sondern auch die FAZ.
Oder sie lesen es auch im Internet, die Zeitung. Ja, ist ganz, ganz gut. Also die schreiben dann ganz schöne Artikel und die veröffentlichen wir im Wirtschaftsteil.
Wenn du mal so zwei, drei Beispiele sagen kannst für Schulen, die schon sehr weit sind, von denen du vorhin auch gesprochen hast, wo du was wirklich Tolles gesehen hast oder wenn es nicht die Schulen sind, einfach so oder aus einem konkreten Unterricht, wo du vielleicht mal als Inspiration für einen Lehrer oder Eltern, die uns zuhören, wo du gesagt hast, wow, das war wirklich so ein...
Es ist nicht so spektakulär, wie du dir das vielleicht vorstellst. Also das ist, ich war in einer Schule, die gilt als Pionierin in Erlangen, genau, Realschule am Europakanal. Es ist einfach, die fangen da an, sage ich jetzt mal, oder die sind schon relativ weit, die setzen digitale Schulbücher ein, da gibt es ein ganz tolles in Geschichte, ja. Da werden Lernvideos produziert, ja, die Schüler dann angucken, werden Fragen gestellt, die können dann selbst damit lernen, die produzieren selbst Videos. Das ist, ich war mal in der Schule mit einer in Saarbrücken, die Lehrerin ist da auch schon sehr weit, die hat irgendwelche, was hat die gemacht? Die hat Podcasts produziert mit ihren Schülern, ne? Was eben ganz schön ist, wenn man, was auch ganz, ein ganz toller Vorteil von den digitalen, dem Lernen mit den digitalen Medien ist, dass man sehr kooperativ lernen kann. Ja, man kann irgendwas machen, man schreibt irgendwas, die haben dann, glaube ich, einen Blog auch geschrieben, ja, und dann konnten das die anderen ja auch sehen, ne, und dann konnten die sich darüber austauschen, und das hört man auch sehr oft, dass dann die Schüler anfangen, auch über Inhalte, über Stoffe zu sprechen, ja, also es ist gar nicht so, glaube ich, dieses Große, die haben jetzt die Wahnsinnsausstattung und die tollsten Whiteboards und jeder hat schon ein Gerät oder so, ja, sondern es ist wirklich mehr so die Idee, die dahinter steht, ja, dass man schon mit, wie gesagt, man kann da mit vielen Dingen, mit denen die Schüler alltäglich in Berührung kommen, mit Lernvideos, mit Podcasts, mit Blogs und so weiter, kann man ganz viel machen, ja, und es ist gar nicht so spektakulär, wie man sich das vielleicht von, es geht nicht um, dass man jetzt schon die Virtual Reality Brille auf hat oder so, ne, es ist ein bisschen unaufgeregter, als ich, glaube ich, das der Laie so von außen vorstellt, aber das es steht immer,
Fach
es so geht um ein Konzept, das dahinter steht, die Lehrer, die das gut machen, die wissen, warum sie das Medium jetzt einsetzen, ja.
Das heißt, als nächstes Fazit können wir sozusagen mitnehmen, es ist was, was eigentlich jedes Fach und die Schule insgesamt angeht und in jedem Fach auch jeder Lehrer sich überlegen kann, was er macht. Ich finde trotzdem, dass auch das Fach Informatik wichtiger werden muss, dass natürlich sich in allen Fächern man sich überlegen muss, wie man Medien oder wie man Computer besser einsetzen kann. Aber Informatik als Fach und vor allen Dingen Programmieren, finde ich, gehört eigentlich ab der weiterführenden Schule, sollte es ein Pflichtfach sein im Stundenplan, und ich würde irgendwas anderes dafür, ich bitte um Verzeihung, dass ich so deutlich sage, rausstreichen. Ich glaube, dass das möglich ist, auch wenn ich weiß, dass jeder an seinem Fach hängt und natürlich gute Argumente sicher hat, warum es das gibt. Aber ich glaube, dass es heute, und den Ausspruch, ich weiß gar nicht, von wem ich ihn zum ersten Mal gehört habe, aber ich finde den Ausspruch zum Beispiel sehr sympathisch, dass jeder Schüler zwei Fremdsprachen lernen sollte, eine menschliche und eine maschinelle. Und ich glaube, da, weil das einfach wichtig ist für fast alle Berufe, die man später ausübt nach der Schule. Wie seht ihr denn das?
Anders.
Ja.
Aber und das ist natürlich ja ein Thema immer von einem eigentlichen. Ne? Ja. Ja, wer weiß. Also das ist ja eine sehr individuelle Frage. Ich weiß schon, dass Computerprogramme immer fähiger werden, auch andere Sprachen zu übersetzen, und das vielleicht bald so ist, dass man sich in Echtzeit, der eine spricht Deutsch ins Telefon und der andere hört Japanisch, Französisch, Spanisch oder Chinesisch auf der anderen Seite, dass das alles geht. Aber eine Fremdsprache ist ja mehr als jetzt nur die Kommunikation, ich möchte von A nach B, sondern es hat auch was mit dem Verstehen des Landes zu tun und seiner Menschen, und deswegen würde ich dafür plädieren, da nicht das radikal auszumisten. Ganz ehrlich, ich glaube, die Kinder sind in der Lage, Informatik noch dazu zu machen.
Also ich habe ja nicht gesagt, keine Fremdsprache, keine menschliche, aber
ja, aber ich
vielleicht würde sie Englisch auch nicht, und eine andere zumindest nicht verpflichten
zu machen. Weißt du, es gibt ja ohnehin jede Menge Wahlmöglichkeiten in den Schulen, wo man gar nicht so von oben entscheiden muss, was ihr jetzt macht und was ihr nicht macht. Und ich bin überrascht, was in die Köpfe der Kinder alles so reinpasst, wenn sie Lust dazu haben, und darum geht's.
Also was ja im Moment passiert, dass ja viele Schulen wieder zu G9 zurückkehren.
Genau, ne? Also ist wieder ein bisschen mehr Zeit.
Da ist wieder, also das ist für mich eine sehr positive Entwicklung, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir ja, ne, merken,
ja,
die müssen einfach heute mehr lernen als vor 30 Jahren. Das ist einfach eine andere Welt, und die digitale ist jetzt eben stark dazugekommen. Also das ist eine große Chance. So richtig, was dafür wegfallen soll auf das Glatteis, ist für mich auch schwierig, aber ich sehe schon.
Ich könnte mir da sehr schnell was ausdenken, aber das können wir wann anders auch
mal besprechen. Ich sprich es nicht aus. Ja.
Aber Informatikunterricht ist, glaube ich, wirklich wichtig. Und ich würde ihn aber ich denke, er müsste sehr breit aufgestellt sein. Es geht mehr, vielleicht gar nicht so um, es geht überhaupt nicht um die Ausbildung von Programmierern, das wird dem ja immer vorgeworfen, sondern es geht darum, eben die Schüler so aus der Konsumentenhaltung rauszubringen und dass sie wirklich, was sie da konsumieren, dass sie das auch verstehen. Ja? Mhm. Also das hat mir letztens eine Informatiklehrerin sehr schön erklärt, was man da alles verstehen kann, wie Algorithmen eben funktionieren und wie man mit der Informations- und Datenflut im Internet umgeht und dass man einfach ganz andere, also ich glaube, das müssen Schüler in der Schule lernen. Und übrigens hat auch sich der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes für ein Pflichtfach Informatik mir gegenüber ausgesprochen. Also du bist da in guter, wir sind in guter Gesellschaft sozusagen. Ja. Also mal gucken. Aber er wollte auch nicht sagen, was dafür wegfallen soll.
Dafür soll nichts wegfallen.
Ja, mit dieser Frage, liebe Hörerinnen und Hörer, lassen wir Sie dann auch wieder in Ihren Nachmittag oder Vormittag gehen, wann auch immer Sie sich diesen Podcast anhören. Sagen vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Lisa, dir vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns darüber zu reden.
Ja, sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht. Ja.
Wieder eingeladen. Wenn Sie diese Themen weiter verfolgen möchten, dann haben wir natürlich noch viel mehr im Angebot als diesen Podcast. Wir haben die digitalen Produkte der FAZ, unsere Digitech-App, die sich ganz besonders mit den Technik- und Zukunftsthemen befasst, aber auch auf FAZ.net natürlich finden Sie und in F+. Alles, was wir unsere Redaktionen dazu zu bieten haben und auch natürlich in unseren analogen Zeitungen der FAZ, der Woche und der Sonntagszeitung. Danke, dass Sie dabei waren. Und bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Tschüss. Tschüss.